Hebräer 3. Na gut. Also wir haben gesehen, Jesus ist größer als die Propheten, als alle Propheten, die je gelebt haben. Jesus ist größer als die Engel, haben wir in Kapitel 2 gesehen. Und in Kapitel 2 haben wir gesehen, Jesus ist größer als Satan, in Vers 14. Jesus ist der Hohepriester, Jesus ist der Sohn Gottes. Wir haben gesehen, Jesus ist Gott. Und jetzt geht der Schreiber von Hebräer weiter, und weil die Hebräer, das waren damals Juden, die zum Glauben gekommen sind an Jesus und Christen wurden, die aber das irgendwie nicht verstanden haben, wer Jesus nun wirklich ist. Ne? Sondern der Druck war groß und die Verfolgung, und eigentlich hatten sie nur Verluste um ihren Glaubens willen, keinen Erfolg mehr in der Welt. Ne? So nicht viele Chancen, so Verfolgung, Mord, Hunger, Blöße, Erniedrigung und so weiter. Und also kamen falsche Lehrer natürlich rein, das ist immer so, wenn wir schwach sind, ne, und angefochten. So, und die kamen natürlich rein, die Gemeinden haben halt gesagt, ja, Jesus ist nicht so wichtig, könnt ihr Abschnitte machen. Ja. Ihr müsst nicht so streng sagen, es gibt nur einen Weg und das ist er. Ja. Sondern ihr nehmt ein bisschen Kraft, in euren Worten zumindest, so ein von Jesus als Person, wenn ihr Zeugnis gebt in der Welt, so ein, und dann habt ihr kein Problem. Die haben ja kein Problem damit, wenn ihr euer Christus lebt, aber ne, tut den Juden zuliebe wieder die alten Werke. Kommt wieder zu den Gottesdiensten im Tempel, so opfert wieder Lämmer mit, und so weiter. Und da ist Paulus, und Paulus ist ein Mann, der echt weiß, wer Jesus ist. Und deswegen ist es ihm egal, ob er verfolgt wird, ist egal, ob er Hunger hat oder Blöße, ist ihm egal, ob er Abstriche macht oder verlästert wird. So ein Paulus weiß genau, wer Jesus ist, und er schreibt das den Hebräern als Ermutigung, aber erst recht als Ermahnung, und sagt, Leute, ohne Jesus ist gar nicht da. So, wenn ihr Jesus nicht an erste Stelle setzt, dann seid ihr nichts, habt nichts, sondern habt alles verloren, wofür er gekämpft hat. So. Und jetzt kommt zu einer Sache, die, Manni, es ist schon offen, setz dich hin, ansonsten hör zu. Okay. So. Und jetzt kommt er halt zu einem Punkt, was besonders die Juden damals halt erstmal das Herz schlagen ließ. So. Jesus ist größer als Mose. Mose war so der Nationalheld der Juden. Ja. So der größte Prophet unter allen. Mose war der, der das Gesetz gebracht hat. Mose war der, der den Gottesdienst eingeführt hat. Mose war der, der Prophet war und sie aus Ägypten geführt hat. So, Mose war das Werkzeug, das Gott benutzt hat, um einen neuen Bund zu machen mit Israel damals. Ne? Was für uns heute der alte Bund ist. So. Und niemand kam ran an Mose. Ne? Und doch kam jemand ran an Mose. Und deswegen schreibt Paulus oder wer auch immer hier zu den Hebräern, Christus ist größer als Mose. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an den himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und den Hohepriester unseres Bekenntnisses Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größere Ehre wert geachtet worden als Mose. Wie ja doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemandem gebaut. Der aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus, und sein Haus sind wir. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Jesus Christus ist größer als Mose. Das heißt, nicht Mose ist nicht mehr gut und Jesus ist gut, sondern Mose ist gut, aber Jesus ist besser. Mose war groß, aber Jesus ist größer. Ja. So. Und er sagt hier in Vers 6, Christus wurde aber als Sohn über sein Haus gesetzt. Ne? Mose war ein treuer Diener, steht hier. Ne? Und das war er. Mose hat eine Berufung von Gott bekommen und Mose war treu. Mose musste um sein Leben fürchten, aber er hat Gott vertraut und hat gesagt, nee, du hast einen Plan mit mir, du wirst für alles sorgen. Mose stand als alter Mann mit seinem älteren Bruder vor dem mächtigsten Mann der Welt und der größten Armee damals. Nur die zwei Männer und sollten Ägypten rausführen. Du musst dir das einfach mal vorstellen, wie krass es eigentlich wirklich ist. Es ist nicht so, dass die eine riesen Armee hatten, die aufgerückt sind, dann haben sie erstmal politisch Druck gemacht und so, sondern oder auf einen Putsch gewartet oder sonst was. Nee, da standen zwei alte Männer vor dem mächtigsten Mann der Welt. So, und haben gesagt, lass mein Volk ziehen. Ne? Krass. Ich meine, natürlich war Gott mit seiner Macht da, ist ja klar. Und natürlich hat Gott alles gemacht, ist auch klar. Aber Mensch, Mose und Aaron, siehst du immer wieder, die waren wie wir. Ne? Die hatten auch Verstand. Die haben auch logisch gedacht, das waren Männer. Ne? Weißt du, und du musst dir mal vorstellen, was Gott von uns manchmal fordert. Geh zu der Person und sprich das Evangelium. Oder geh zu der Person, leg die Hand auf und sag, okay, du bist geheilt. Wo wir da sitzen und unser Herz puckert, ne, da ist doch gar nichts. Vor wen sollen wir uns denn Blöße geben? Ne? Und da sind aber Mose und Aaron vom mächtigsten Mann der Welt, vom stärksten Herr. Und die Pumpe hat bestimmt gekloppt. So, da bin ich mir sicher. Und die Logik hat gesagt, das ist unmöglich. Wie soll denn das funktionieren? Ne? So, und dann werden sie nochmal hingeschickt. Da kommt die zweite Plage. Dann werden sie nochmal hingeschickt. Die dritte Plage. Dann werden sie nochmal hingeschickt. Die vierte Plage. Weißt du, und deswegen ist Mose so ein großer Mann. Weil er hat einen großen Gott. Und er hat Gott vertraut. Und er wusste, du bist der Mächtigste überhaupt. Und auch wenn ich Angst habe und es für mich keinen Sinn macht, wie du es machst, ich weiß, du machst es, weil du es sagst. Und das ist eine Wolke, auf die wir gucken sollten. Ne? So, wir haben doch echt nur Banalitäten als Christen, oder? Die wir gerade hier, wo wir Gottes Stärke vertrauen müssen. So. Ist doch ein Witz eigentlich. Und trotzdem kenne ich die Nächte, wo ich schlaflos da liege, ne, oder in Tränen, so, und nicht ausweise. Ne? Trotzdem merke ich diese Furcht in mir, weil ich in dem Moment Gott nicht vertrauen kann, dass er das schafft. Ne? Mose war riesig. So. Größer als jeden Christen, den ich heute kenne. Vom Glauben her. Aber Jesus war größer und ist größer. Und nicht nur das, warum ist Jesus größer? Weil er der Sohn ist. Mose war nur ein Diener, Jesus war der Sohn. Mose war ein Knecht im Haus Gottes und hat dort gedient. So wie wir Knechte Jesus sind und in seinem Haus dienen. Und das Haus sind wir. Aber Jesus war Knecht und hat gedient, aber in seinem eigenen Haus. Niemand ist größer als der, durch den alles ist. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Und der Hebräerbrief in Kapitel 3 und 4 gibt uns jetzt vier Sachen, auf die wir gucken sollen. Und der Schreiber hier hat zu der Gemeinde hier gesagt, Leute, Jesus ist Gott. Und als das geklärt war, erstmal, fängt er jetzt an, sie praktisch zu lernen. Und was hat das jetzt mit euch zu tun? Und er gibt uns vier Tipps, wie wir sicher in Jesus nach Hause kommen am Ende. Das erste haben wir jetzt gesehen, seht auf Jesus. Sehen wir immer wieder in der Bibel, auch in Jesus, der sagt so, guck nach oben, guck zu mir und ich werde mich um alles andere kümmern. So, sieh auf Jesus. Keep your eyes fixed on Jesus. Und wir wissen, wie schwer das ist, oder? Du läufst in der Welt, du läufst im Alltag. Und selbst wenn du zu Hause bist, im dunklen Zimmer, hast du deine Gedanken, ne? Die sich um alles Mögliche drehen. Und es ist so schwer, irgendwie auf Jesus beständig zu gucken, oder? Also mir geht's so, echt. Manchmal ist es einfach, aber das sind Momente irgendwie, wenn ich die Masse sehe. Ne? Aber der Schreiber sagt hier, nee, das ist eine Art Gesetz. Guck auf Jesus. Du musst als Christ Jesus suchen. Und sie haben wieder die Werke gesucht, die Religiosität, irgendwelche frommen Facetten, irgendwelche bestimmten Rituale, Und Dogmen so in ihrem christlichen Leben, so um Gott zu gefallen, um Gott nah zu sein und dort zu wachsen. Aber der Schreiber hier sagt, nein, das ist alles nur nebenbei, dass sowas entsteht. Das ist wie eine Blume, die aus der Pflanze kommt. Aber die Blume ist ja nicht die Pflanze. Was wirklich wichtig ist, dass ihr anerkennt, dass Jesus Gott ist und das Lamm und euer Hohepriester, der Zugang hat, der einzigste und der, durch den ihr Zugang zu Gott kriegt. Und ihr müsst auf ihn gucken und ihn suchen. Wir singen hier so ein Lieblingslied von mir mit. Ist schon ein alter Schinken, aber ich liebe es trotzdem noch. Jesus, sei du das Zentrum. Sei meine Vision, sei meine Kraft, sei mein Weg. Sei das Feuer, das in mir brennt. Der Wind, der mich führt, mich treibt. Sei du die Kraft, mein Leben, mein Sinn. Jesus muss im Mittelpunkt stehen. Also wenn du eine Glaubenskrise hast oder es irgendwie schwer wird, gerade geistlich mit Gott fit zu sein, dann ist der erste Punkt, den du falsch machst, hundertprozentig, dass du nicht auf Jesus guckst, sondern auf alles andere. Ja. Guck zuerst auf Jesus. Und dann begründet er das, warum. Warum Jesus? Und er sagt im Vers 6, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus, das sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Also wir sind sein Haus und wir kommen nach Hause, bleiben errettet. Wenn wir was tun? Heiligkeit nachstreben? Nein. Werke tun? Nein. Fleißig in der Bibel lesen, alles auswendig können? Nein. Leute beeindrucken? Nein. Mit Leuten reden? Nein. Flyer verteilen? Nein. Putzen? Nein. Sondern, wenn wir was machen, Leute lieben? Nein. Wir sind das Haus. Wenn wir, und jetzt kommt's, was müssen wir tun, um sein Haus zu bleiben? Die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn wir bis zum Ende glauben, dass Jesus der ist, der ist, und dass er das gemacht hat, was er gemacht hat. Uns befreit mit seinem Blut. Er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unser Sieg, er ist unser Weg. Und das ist doch schön, oder? Und er sagt hier, ohne Jesus habt ihr alles verloren, was ja durch Jesus kam. Diesen Sieg, diese Freiheit, diesen Sieg über den Tod, Sieg über Sünde. Das, worauf wir uns konzentrieren müssen, ist standhaft festzuhalten daran, dass Jesus für uns gestorben ist und wir durch ihn gerechtfertigt sind. Er hat bezahlt, ein für allemal, ein Opfer für alle Ewigkeit. Glaube ist das wahre Werk, das uns errettet. Aber da hört es ja nicht auf. Nur weil ich glaube, dass Jesus der ist, der ist und das gemacht hat, was er macht, und das bis zum Ende, heißt es ja noch nicht, dass mein Glaube da vollkommen ist. Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sie sahen meine Werke 40 Jahre lang. Sein Werk war Glaube und Vertrauen. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre. Kenne ich, oder? Also ich sehe mich da jetzt nicht gerade in Mose, der da redet, sondern eher in der ständig in die Irre geht. Ständig sein Herz verhärtet vor Gott. Ständig sein Glauben anscheinend irgendwie verliert und überhaupt nicht mehr vertraut. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Hier geht es um die Geschichte im 5. Mose 1. Israel ist in der Wüste, im Siegesmarsch, sehen Gottes Schutz, hören Gottes Reden, und sie haben ein paar Tage, wo sie durch die Wüste gehen müssen und stehen jetzt an der Grenze zum verheißenen Land. Und das ganze Volk, das gerade gesehen hat, wie das Rote Meer sich geteilt hat, wie kein einziges da verloren ging von Gottes Volk, wie Gott ein ganzes Heer einfach ausgelöscht hat, wie er sie umsorgt hat und fürsorgt hat, steht jetzt vor dieser Grenze und hat die Augen aufs verheißene Land. Das, was Gott ihnen 400 Jahre lang versprochen hat. Das, was, worauf sie in Ägypten als Sklaven gewartet haben. Dass der kommt, der sie rausführt. In ihr eigenes Land, wo Milch und Honig fließt. So, wo es ihnen gut geht. So, und gucke, so, sie stehen da und sie schicken 12 Kundschafter raus, was ja nicht verkehrt ist. Ne? Und die 12 sehen sich das Land an als Spione und kommen wieder zurück. So, und stehen jetzt vom Volk und vor Mose. Ne? Und Mose sagt, und? Und die 12 sagen, boah, das ist ein Land. Ne? Das sind die, ist die Geschichte, wo die 2 mit einer Stange und so einem fetten Weintrauben da rumstehen. Ne? Und sagen, Früchte ohne Ende. Ein gesegnetes Land, ein tolles Land. Das ist unser Land, so herrlich. Aber Riesen. Riesige Riesen. Riesen, Riesen, große Riesen. Ne? Ich kam mir vor wie eine Weintraube, als ich vor diesem Riesen stand. So. Ne? Wie eine Ameise. So. Das sind. Und 2 stehen da und Mose fragt sie und sagt, sollen wir rein jetzt und drauf losstürmen? Weil Gott hat uns ja versprochen, das ist unser Land, wir sollen jetzt kämpfen. Jetzt ist die Zeit des Kampfs, ne? Und des Einnehmens und des Loslassens vom Alten. So, und das Anfassen vom Neuen. So, und dort im Neuen Früchte bauen. Dort im Neuen Leben schaffen. So, und dort im Neuen zu einem Haus Gottes werden. Ne? Und die 2, Kaleb und Josua. Josua, der Israel dann schließlich ins verheißene Land 40 Jahre später geführt hat. Die 2 stehen da und sagen, Gott hat es versprochen, Gott hat es gesagt, auf geht's. Und die anderen 10 sagen, nee, oh, nee, ich gehe nicht. Lassen, auf keinen Fall. Also 10-2. So, warum? Weil sie riesengroße Riesen gesehen haben und nur einen kleinen Gott vor ihren Augen. Und Josua sehen wir, sein Leben lang hat er einen riesengroßen, übermächtigen Gott vor Augen. Und deswegen hat er nur kleine Riesen gesehen. Gesagt, wow, schaffen wir. Ne, Gott macht das. So wie David. David hatte auch sein Leben lang von Kindheit an einen riesen Gott gesehen. Ne, Gottesfurcht ist das. Ein riesen Gott, deswegen war Goliath nicht zu groß für ihn. Ne, weil Gott war größer. Deswegen war der Bär nicht groß für ihn. Weil Gott war größer. Deswegen war der Löwe, mit dem er Hand in Hand gegangen ist, mit dem er mit seinen Händen bekämpft hat, so ein nicht zu stark für ihn. Warum? Weil er einen riesen Gott hatte vor Augen. Ne? So, und du siehst, dass Gott, wenn du weiterliest, Gott hat die Zweifler in dem Volk, die nicht geglaubt haben, die sind alle in der Wüste gestorben. Die sind nicht ins verheißene Land gekommen. Die einzigen, die ins verheißene Land gekommen sind, waren die, die Gott vertraut haben. Kaleb und Josua. Alle anderen sind gestorben, nur ihre Kinder und Kindeskinder sind ins verheißene Land gekommen. Eine ganze Generation, die nicht ins verheißene Land durfte. Wegen ihren Unglauben, haben wir gelesen ja, ne? So ein Unglaube ist eine schlimme Sünde. Ne? So ein, das ist doch so traurig, oder? Die hätten ins verheißene Land gehen können, einnehmen. Und konnten nicht ins verheißene Land gehen, so um 40 Jahre durch die Wüste latschen. So ein, wegen, weil sie, weil ihr Gott nicht groß genug war. Ja, obwohl er der Größte ist. Also der nächste Punkt, erster Punkt, seht auf Jesus, der nächste Punkt, hört auf Jesus und gehorcht Jesus. Glaubt Jesus. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. So wie die anderen, die nicht geglaubt haben. So. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Wenn du keinen großen Gott mehr hast, wer soll dich halten? Was soll dich halten? Dein Glaube? Deine Religion? So. Wenn du keinen großen Gott hast, der alles möglich ist, dann hast du Angst und bist allein. So, dann hast du nur so viel Macht, wie dein Gott groß ist. Und wenn jemand kommt, der mächtiger ist, so, dann zerbrichst du, so, weil du hast nichts, woran du dich festhalten kannst, das stärker ist. Ist ja logisch. Deswegen ist Unglaube auch so schlimm. Und deswegen fallen auch viele Christen ab, so, weil sie einfach nicht auf Jesus sehen und nicht seine Größe erkennen. Ne? So. Pass auf, dass du nicht vom lebendigen Gott abfällst. die du ein ungläubiges Herz hast. Vers 13. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Die Gemeinde. Und der Schreiber hier sagt, ermahnt einander jeden Tag. Das ist unsere Aufgabe, die wir bekommen haben von Gott. Einander zu ermahnen, dass Gott groß ist. Größer als unsere Probleme, größer als unsere Sorgen, größer als unsere Feinde, größer als das, was wir verlieren, größer als unsere Sünde, größer als unsere Dummheit. Wir sind einander da, um einander aufzupassen und Gott groß zu machen, bedeutet das. Und wer das nicht tut, wer schweigt und seinen Gott klein hält, der sündigt. Wir sind der Leib Christi, der Heilige Geist ist in uns, um zu lernen, um zu trösten, um zu ermahnen, um zu erbauen, um zu leiten. Deswegen ist es so wichtig, dass ein gesunder Leib ist nur dann gesund, wenn er Gott laut macht. Das ist so. Christen, die schweigen, sind kein Licht. Das sind die, die unter das Bett kriechen und das Licht verstecken. Uns nur dann rausholen, wenn keiner im Raum ist. Es bringt niemand was, wirklich. Er hat ja gesagt, verstockt eure Herzen nicht. Es ist ein verstocktes Herz, wenn man sich schämt davor, Gott laut zu machen untereinander. Nee, wir brauchen das. Das ist unser Dienst aneinander. Das ist Liebe. Dass wir auch zu jemandem gehen und sagen, hey, du tut mir leid, dir das so zu sagen. Und ich weiß, das ist eine schwere Situation, aber komm, ich helfe dir. Du hast deinen Blick gerade nicht auf Gott. Gott ist größer als das, glaub mir. Das ist eine Ermahnung in dem Moment. Wir sollen ja in Liebe und in Sanftmut und Güte ermahnen. In der Milde. Ne? Aber es kann schon eine Ermahnung sein, wenn man die Hand auflegt und sagt, ich bete jetzt für dich. Weil ich weiß, dass Gott auch da in der Situation mit ist. Das ist eine Ermahnung. Weil derjenige weiß in dem Moment, oh, der hat recht. Ne? Und ist überführt. In Liebe. Es ist Betrug. Wir betrügen einander, wenn wir schweigen. Sagt der Verfasser hier. Und das ist doch hart, oder? Sondern ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt. Vers 14. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen. Wir, jeder einzelne von uns, ermahnt einander. Ne? Das tut nicht Gott, sondern das machen wir. Das macht er durch uns. Ne? Wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Und wieder das Gleiche. Es geht nur darum zu vertrauen, dass Gott wirklich der ist und das gemacht hat, was er wirklich gemacht hat. Es geht nur um Glaube. Vers 15. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren, über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er ab, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten, zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Dritter Punkt. Erster Punkt, Jesus sehen. Zweiter Punkt, habe ich vergessen, auf Jesus hören und ihm gehorchen. Der dritte Punkt sagte, wir müssen auch Jesus glauben. Wir müssen ihm glauben. Und ein Glaube, der praktisch ist, ist Vertrauen. Das ist ein lebendiger Glaube dann. Das Werk, das aus einem lebendigen Glauben kommt, ist, dass wir auch dementsprechend denken und fühlen und leben. Klar bist du groß. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich bin frei. Das ist diese Ruhe, von der er spricht, in der wir heute eingehen können. Werden wir gleich sehen. Ja. Denn du, Gott, bist treu. Und du, Gott, bist groß. Glaube und Vertrauen haben denen hier gefehlt. Das ist dieser Unglaube, weswegen sie nicht ins verheißene Land konnten. Warum sie abgefallen sind. So wie es hier sagt. Kapitel 4. Der letzte Punkt. In Jesus ruhen. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, also behindert. Dummkopf. Während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch in uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden. Gleichwie jenen aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Und ich kenne viele Christen, die glauben, die hören und die verstehen und die reden, was sie hören und was sie verstehen. Aber wenn du ihr Leben anguckst, ist es nicht praktisch. Das ist nicht angewandt. Es macht in ihrem Leben dann anscheinend keinen Sinn. So, die wissen, dass man das und das so und so, man muss zu Jesus gehen, man muss Gemeinschaft haben, praktisch zum Beispiel. Aber du merkst, wenn du mit ihnen redest und wenn sie reden, dass sie mit Jesus noch nie persönlich zusammen waren. Dass sie Gott gar nicht kennen. Dass sie mit einem ganz anderen Gott zusammen sind. Es reicht nicht nur, Christ zu sein, es reicht nicht nur, sich Christ zu nennen, sondern man muss in Christus gefunden werden. Mit Christus zusammen verwoben sein. Diese Rebe, die am Weinstock klebt. Man muss eins werden, geistlich. So dass der Saft des Lebens in uns fließt. Ich habe Angst davor, nur Hörer zu sein, nicht Täter des Wortes. Und es ist so oft, dass ich hier predige, und ich denke im nächsten Moment gleich an den Vers Hörer aber nicht Täter des Wortes. Predigt, was er selbst nicht lebt, so wie die Hohepriester, die gelehrt haben und so weiter und Gesetze gegeben haben, aber selbst haben sich nicht dran gehalten. Das gilt für jeden von uns, dass wir das, was wir wissen, auch lernen anzuwenden. Das ist Praktisches. Vers 3. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, wir gehen in die Ruhe ein. Wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Gott hat eine Ruhe versprochen. Er hat 7 Tage lang, 6 Tage gearbeitet und am 7. hat er geruht. Und genauso ist es für uns wichtig, dass wir 6 Tage arbeiten. So dass wir nicht faul werden und träge, sondern dass wir arbeiten. Aber genauso ist es auch wichtig, dass wir nach der Arbeit auch ruhen. Gott hat 6 Tage geschuftet und geackert. Und am 7. Tag hat er sich ausgeruht und dachte, das hat sich gelohnt. Habe ich gut gemacht. Genauso ist es für uns wichtig, dass wir in Ruhe eingehen. Aber hier geht es ja um nicht nur den einen Tag Urlaub, den wir machen sollen, damit wir psychisch und körperlich nicht kaputt gehen, und Zeit für unsere Familien nehmen und Freunde und Gemeinde, sondern hier geht es ja um eine ganz andere Ruhe. Und das werden wir gleich sehen. Diese wahre Sabbatruhe, warum es den Sabbat überhaupt gibt. Jesus ist unsere Sabbatruhe. Jesus ist der Sabbat. Nur in Jesus finden wir Ruhe. Und zwar eine Ruhe, die den Verstand übersteigt, die grenzenlos ist. Wo logisch gesehen alles unmöglich sein kann, auch wir wissen in Jesus seine Ruhe, in Jesus, in ihm, da gibt es einen Ausweg. Und das ist eine riesenhohe Mauer, okay, ich komme da nicht drüber, aber Jesus, in dir springe ich einfach drüber. Oder du beamst mich weg, machst ein übernatürliches Wunder. Oder du zeigst mir den Weg, wo ich rangreifen kann, dass ich drüber klettere mit Kraft. Und ich kenne Probleme, die musste ich anscheinend so wie selbst überwinden, Schritt für Schritt, und das war schwer, ein Kampf. Aber ich weiß trotzdem, nur durch Gott habe ich das überwunden. Und es gab Sachen, die unüberwindbar schienen, wo Gott übernatürlich mich einfach rausgezogen hat und fertig. Einfach Problem gelöst, von einem Moment auf den nächsten. Wo ich ein halbes Jahr bete und heule und jammere und zweifle, und auf einmal ist vom einen Tag auf den nächsten, bumm, weg, das Problem. Als ob es nicht da war. Aber Jesus ist eine Ruhe. Und er sagt hier, wir, die wir gläubig geworden sind, wir haben diesen Eingang in die Ruhe. Wir gehen in diese Ruhe ein. Wie er gesagt hat, Vers 3 in Mitte, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen: Und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum: Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen, und die, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, 400 Jahre waren das, wie es gesagt worden ist: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, weil er hat sie ja ins Weiße Land geführt, so würden nicht danach von einem anderen Tag gesprochen werden. Also er sagt hier, die Ruhe, von der David gesprochen hat und Mose, ist nicht, dass sie ins Weiße Land jetzt kommen. Ne? Sonst hätte David 400 Jahre später nicht das gleiche nochmal gesagt im Geist. So. Sondern er sagt, Jesus ist diese Ruhe, die Josua erfüllt hat da, als sie ins Weiße Land waren, diese Ruhe ist ein Bild für Jesus. Die wahre Sabbatruhe. Vers 9. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, und ich bin das zum Glück, und ihr auch, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Warum ruhen wir von unseren Werken? Weil wir wissen, dass Jesus alles macht. Und wir überhaupt nichts leisten können. Wenn du Geburtstag hast und ich dir ein Geschenk gebe, dann verlange ich von dir nicht, dass du einen Teil davon wenigstens wieder zurückzahlst. Weil dann wärst du ja kein Geschenk mehr. So. Nee, Jesus konnte es als Einzigste. Und das haben wir schon tausendmal gehört, oder? Aber das ist halt eine Sache zu hören und zu verstehen. Und eine andere Sache, dass es wirklich Realität wird. So, so klar, so natürlich. Ne? So, dass wirklich nur durch Jesus alles bezahlt werden konnte. Und dass durch ihn wirklich alles bezahlt ist. Dass da nicht eins mehr fehlt. So, dass ich nicht einen Cent mehr noch dazu zahlen muss mit Werken oder mit mir. Ne? Nee, weil ich kann es nicht. Und ich werde es nie können. Deswegen Jesus. Ne? Und er sagte, jetzt seid ihr aber gläubig geworden, also seid ihr in diese Ruhe eingegangen. Und doch das habe ich erlebt. Christen, die Jesus auf Jesus sehen, Christen, die auf Jesus hören, Christen, die Jesus gehorsam sind und seinen Willen tun, ne, und nachstreben nach Früchten, die vom Geist kommen. Ne, so ein Anstreben, Heiligkeit da drin zu wachsen, so ein Anstreben, von seinem Wort gelehrt zu sein und eine saubere und eine gesunde Basis zu haben für den Boden des Glaubens. So, die rausgehen und beständig versuchen, Licht zu sein und die Frucht, den Samen, den sie bekommen, von Gott auszustreuen, damit so anders weiter wächst und neue Frucht kommt. Ne? Die im Herrn lieben und die ihm nachfolgen, aber die keine Ruhe haben. Warum? Weil sie diesen inneren Druck verspüren, dass sie irgendwie Gott nicht gefallen, irgendwas machen müssen, um ihm zu gefallen. Ne? Ist eine Unruhe da. Und es ist eben so, diese Ruhe ist wichtig. So, und diese Ruhe ist der Sabbat. Wir sind gerade im Sabbat. Und der Sabbat geht so lang, bis wir nach Hause kommen. Ist das nicht schön? So ein jeden Tag Sabbat, jeden Tag Gemeinschaft mit Gott, jeden Tag geistlich ruhig, frei mit Gott wieder zusammen zu sein. Ohne Furcht, ohne Druck, ohne Werke. Sondern ein Tag, ein langer Tag, so ein, wo man weiß, es ist Ruhe. Es ist alles getan. Heute muss nichts gemacht werden. Das ist doch was Schönes, oder? Und ich gehe in diese Gnade und in diese Ruhe und ich sehne mich danach so und liebe diese Freiheit, die ich in Jesus bekommen habe. Ne? Und daraus entsteht was ganz anderes. Weil dadurch kommen neue Werke und die kommen einfach von allein. Da muss ich mich nicht bemühen. Ne? Gott hat gesagt, ein wahrer Sabbat, in Jesaja ist es, glaube ich, oder so, ein wahres Sabbat ist für mich, Witwen und Waisen zu helfen in ihrer Not. Das ist ein Sabbat. So, also geht Sabbat nicht darum, nichts zu tun, wie die Pharisäer dachten, sondern zu lieben. Das ist angenehm. Aber Liebe aus dem Gewissen und aus der Stärke her, dass man weiß, so Jesus hat alles geleistet, was geleistet werden muss. Und jetzt brauche ich nur noch in ihm sein. Und ich kenne das doch, wenn meine Frau zu mir kommt und ich liebe sie, ne? Und wir haben einen Bund gemacht und da komme ich nicht mehr raus, zum Glück. Und sie auch nicht, zum Glück. So, ne? Und sie kommt zu mir und guckt mit großen Augen und sagt, ach mein Schatz, ja mein Schatz, so, könntest du bitte die Wäsche rübertragen? Ne? Dann ist es natürlich, weil ich verliebt bin und sie lieb, eine Selbstverständlichkeit, dass ich aufstehe. Schon bevor sie fragt, weiß ich genau, was sie will. Und ich mache es automatisch, wenn ich sehe, dass der Wäschekorb da im Bad ist. Ich nehme meine Hände, trage ihn rüber und denke mir, ach, den kann ich so gleich zusammenlegen und in den Schrank packen. Ne? Wenn ich schon mal eine Hand habe. Das wäre Quatsch. So. Ne? Aber eigentlich müsste es so sein, ne? So Werke, die aus Liebe herkommen. Ne? Werke, die nicht erzwungen sind, sondern wir haben ein anderes Gesetz jetzt, ein lebendiges, natürliches Gesetz. Ne? So, wir haben einen Gott, der lebendig ist und spricht und nicht nur das, er weiß, dass wir einfach behindert sind so, durch die Sünde. So, also muss er uns fähig machen zu tun. Also muss er uns stärken, so weil wir schwach sind. Ne? Also muss er uns Weisheit geben und Erkenntnis und Weitblick, so, weil wir die einfach nicht haben. Wir sind die Schafe, die von einer tollen Weide, die Jesus uns gibt, so ein, auf dem Acker rennen, wo nur ein paar Grashalme mal ab und zu mal rausspritzen. Und wir denken, ja, hier haben wir es besser. Ne? So, alles und in allem Jesus Christus. Wir müssen ihn suchen, wir müssen auf ihn hören und gehorchen, wir müssen ihm glauben, dass er auch wirklich alles kann. Und wir müssen lernen, in ihm dann auch zu ruhen. Und das kommt automatisch. Ne? Wer erkennt, wie groß Gott ist, der kann nur ruhen. Oder? Wer seinen Blick wirklich auf Jesus fest hat, der hat Ruhe. Und die von uns, die keine Ruhe haben, Gott nicht hören, Gott nicht sehen, und es irgendwie nicht schaffen, gehorsam zu sein und diszipliniert in den Sachen, die er anspricht, ja, wir wissen doch, woran es liegt, oder? Es liegt nicht an Gott, weil er hat uns das alles schon geschenkt. Es liegt an uns. Ja. Einzig und allein an uns. Und ich kenne das, dass ich manchmal heule und sage, ich komme da nicht raus. Ich weiß nicht wie. Du bist nicht da. Und dann irgendwann, wenn ich wieder Klarblick habe und an dem Punkt bin, wo ich vor Gott komme, dann weiß ich im Nachhinein, es lag nur an mir. An meiner Hartherzigkeit. An meinem ständiges Festgreifen an diesem Alten. Dass ich nicht bereit bin, vom Herzen her loszulassen und zu sagen, ich gehe neue Wege. Ich springe tiefer rein ins Wasser. Ich folge deiner Berufung nach und nicht meiner. Ich drehe mich nicht um mich oder um irgendwas, was mich interessiert, gerade so, wovon ich überzeugt bin, was mir Spaß macht, sondern ich strebe mich um dich und um das, was du mir gibst. Ich will eine Vision haben, die von dir kommt. Habe ich meinen Blick auf ihn gerichtet und habe ich dieses innere Verlangen, dieses offene Herzen nach mehr von ihm, das ist doch alles, was wir brauchen, oder? Da brennt es wieder. Gott ist lebendig. Man weiß, man ist benutzt. Da ist einfach gut. Und auf einmal ist so viel Platz im Herzen, dass man nur noch lieben kann. Ne? Und einfach nur bei so vielen Gesprächen mit Brüdern, Schwestern oder mit Fremden einfach nur denkt so, krass, Gott hat mich gerade benutzt. Das war nicht von mir. Christ zu sein heißt, in Jesus zu sein. Und nichts anderes. Das heißt nicht, irgendeine Konfession anzugehören. Das heißt nicht, irgendeine biblische Überzeugung zu haben. Das heißt nicht, irgendwie heilig zu sein und über den Boden zu schweben. Das heißt auch nicht, Geistesgaben zu haben und die ganze Welt zu bewegen mit seinem Glauben. Ne? Oder alles zu geben und der liebste Mensch der Welt zu sein. Ne? Wo alle sagen, oh, das ist so ein Lieber, der hat mir wieder welche Echen gegeben. Christ zu sein, lebendig zu sein und nach Hause zu kommen, heißt, den zu kennen, durch den man alles ist und alles hat. Und ihm auch nachzufolgen und vertrauen. Ne? Also lass uns beten. Ja, ich danke dir für das Geschenk. Und du bist meine wahre Perle. Die Perle, die einfach keiner anderen gleicht. Du bist mein wahrer Schatz. Ein Schatz, der mich wirklich so reich macht, dass ich alles habe. Nichts mehr brauche. Du bist einfach alles in allem und in dir bin sogar ich vollkommen. Du bist einfach so riesengroß und so mächtig und so gut. Bei dir ist so viel Sicherheit und so viel Geborgenheit, so viel Schutz und so viel Weisheit, so viel Erkenntnis, so viel Güte, so viel Liebe, so viel Gnade, so viel Barmherzigkeit, so viel Frucht, so viel von allem Guten her. Und es wird immer mehr, je besser ich dich kennenlerne. Ich möchte freier werden. Ich möchte mehr und mehr nachfolgen. Ich will mehr und mehr dich sehen und hören. Mehr und mehr durch dich benutzt werden und begabt werden. Mehr und mehr Licht sein, das wirklich gesehen und gehört wird, so gespürt wird. Ich möchte mehr und mehr dich ins Zentrum setzen. Ja, du kennst mein Herz und du weißt, wie kurzsichtig ich bin, wie verstockt manchmal und wie kalt und hart dir gegenüber und dass ich von dir oft überredet fast werden muss, so irgendwas zu tun, was du willst. Es tut mir leid, dass ich genau so ein Ehemann noch bin, dass ich ja auch erst murrig bin, wenn ich irgendwas machen muss für meine Frau, anstatt freudig einfach loszuspringen und ja ein Werk aus Liebe zu tun, aus Dankbarkeit. Bitte mach uns froh und hilf uns weiter, einfach zu verstehen, wer du bist. Dass wir erkennen können, wer wir sind. Und wie ruhig und sicher wir leben können. Wie viel Frieden wir haben können innerlich. So wie viel Freude wir haben können, egal wie der Umstand ist. Bitte hilf uns, wirklich Sieger zu sein übers Fleisch, über Sünde, über Tod. Dieses neue Leben wirklich anzupacken und zu genießen. Vater, ich möchte benutzt werden, mehr und mehr. Und ich wünsche mir diesen Glauben, den Mose hatte, dieses Vertrauen in seinen Gott, dieses Vertrauen, diesen Glauben, diese Liebe, die David hatte. Und diesen Riesengott. Ich danke dir auch, dass du unsere Schwachheit kennst und vergibst und dass du uns stärkst. Wir halten fest an dir und wir lassen nicht los. Danke, dass wir in dir alles gefunden haben. Ja. Amen.